D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Fühlt ihr euch sicher? Hier in Deutschland, wo ihr lebt, fragt euch diesmal euer Hans-Jürgen Bartsch. Ich gebe zu, dass es mich schon das ein oder andere Mal durchzuckt hat, wenn ich wieder das Neueste von Boko Haram, dem islamistischen Terror im Nordirak, von der Lage in Syrien und dem Krieg um die Ostukraine gehört habe. Und mit je mehr Menschen ich in diesen Tagen spreche, desto klarer werden mir auch ihre Ängste, meinte eine ältere Dame zu mir. Sie empfinde das so, als müsse nur ein Funke überspringen und auch wir seien mittendrin. Vielleicht tritt das ja nie ein, aber dennoch halte ich eine solche einfache Blickweise, wie sie der folgende Satz ausdrückt, für nachdenkenswert.
Die Welt ist kein friedlicher Ort.
Gut, meine Herren. Wir sind am Ende des ersten Einweisungstages des Gewehrs G36.
Die sollen erfahren, wie sie zum Beispiel mit einem G36 umgehen oder mit einem Nachtsichtgerät.
Drei Zielscheiben, drei Schützen, drei Treffer.
Ein Militäreinsatz dient der Durchsetzung einer politischen Ordnungsvorstellung. Und wenn wir die politische Ordnungsvorstellung nicht angeben können, dann ist der Militäreinsatz meines Erachtens zum Scheitern verurteilt.
Ich weiß nicht, wie lange können wir weiter kämpfen, weil wir haben ca. 1000 Peshmerga getötet geworden.
Aktuelle Herausforderungen nennt Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik aus Berlin seinen Vortrag. Gehalten hat er ihn am 12. September 2014 in Bonn auf einer Veranstaltung der Evangelischen Akademie im Rheinland. Deutschlands Rolle in der Welt hieß der Leitgedanke bei dem Zusammentreffen, aus dem wir jetzt einen kleinen Ausschnitt senden. Gestern haben wir uns ja bereits mit der Gründung der beiden deutschen Armeen nach dem Zweiten Weltkrieg befasst. Daran knüpft nun dieser Hörsaal nahtlos an. Dr. Markus Keim zur weltpolitischen Lage und der immer wieder unsicheren Haltung Deutschlands dazu.
Sie haben ein großes Thema mitgegeben, aktuelle Herausforderungen. Ich habe gestern, als ich da so saß und dachte, was sage ich denn jetzt? Es liegt bei dem Thema nahe, mehr wegzulassen als zu sagen. Und ich entschuldige mich schon im Voraus für alles das, was ich weglasse. Weil man kann natürlich trefflich den Punkt machen und sagen, ja, das Allerwichtigste ist die Klimapolitik. Das Allerwichtigste ist die internationale Handelspolitik. Man kann einen glaubwürdigen Punkt machen und sagen, das Allerwichtigste ist die internationale Menschenrechtspolitik. Aber wie ich Ihre Tagung verstanden habe und wie ich die Einladung an mich verstanden habe, wollen Sie ein bisschen auf Sicherheitspolitik hinaus, also im engeren Sinne Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und dann will ich versuchen, so ein bisschen so ein paar etwas grundsätzlichere Beobachtungen zu machen, die mir aufgefallen sind in der letzten Zeit, seit ich so die Szene beobachte und die vielleicht so ein bisschen die strukturellen Rahmenbedingungen illustrieren, wie sie sich für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik verändert haben. Ich bin herzlich gerne bereit, auf jeden Krisenherd der Weltpolitik hinterher noch einzugehen, auch wenn ich ihn nicht angesprochen habe. Also ich sage jetzt nicht groß was zu Mali, werde Ukraine nur streifen, sondern will eher so ein bisschen auf tektonische Verschiebungen hinaus. Letztlich der Frage nachgehen, auf welche Herausforderungen muss ich denn die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Zukunft einstellen? Also ich will sogar noch einen Schritt weitergehen, nicht nur im Aktuellen bleiben und dabei natürlich so ein bisschen die aktuelle politische Gemengelage aufgreifen und will das versuchen in 9 Punkten zu fassen. Als Erste, ein Bekenntnis, hätte ich den Vortrag vor einem Jahr gehalten, wäre ich mit einer steileren These eingestiegen, dass nämlich wahrscheinlich sowas wie Bündnis- und Landesverteidigung auf absehbare Zeit nicht mehr zu Aufgaben deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehören würde. Und ich glaube, ich bin da in guter Gesellschaft, dass wir alle gedacht haben, so etwas wie Bündnis- und Landesverteidigung, das ist zwar so der rhetorische Kitt, der die NATO zusammenhält, das ist letztlich die legitimatorische Begründung überhaupt zur Aufstellung von Streitkräften. Aber dass wir allen Ernstes nochmal mit der Frage konfrontiert sind, Bündnis- und Landesverteidigung unter welchen Vorzeichen auch immer zu diskutieren und zu organisieren, was mich beruhigt, wäre ich der Einzige, der sich das nicht vorstellen konnte, dann würde ich denken, es liegt an meinen analytischen Fähigkeiten. Aber ich glaube, es geht ja vielen anderen Kollegen und Kolleginnen, die sich in dem Milieu bewegen, auch. Und Sie merken natürlich, worauf ich anspiele, die Ukraine-Krise und die Reaktion der NATO dazu. Dementsprechend bin ich so ein bisschen zurückhaltend zu sagen, wo liegt denn eigentlich der Schwerpunkt deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Und wenn man vor einem Jahr wahrscheinlich noch so dazu übergangen wäre, zu sagen, auf absehbare Zeit werden Stabilisierungseinsätze aller Couleur, die gehe ich gleich noch ein, das Hauptaufgabenfeld der Bundeswehr sein und bleiben. So kommt man heute vielleicht zu einer gemischteren Schlussfolgerung, die für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik noch viel komplizierter ist, nämlich beides zu tun. Mit entsprechenden Herausforderungen an Planung, mit entsprechenden Herausforderungen an die Finanzierung, mit entsprechenden Herausforderungen an das Personal. Weil der NATO-Gipfel hat sie illustriert, dass die Neuausrichtung, wenn Sie so wollen, die Rückbesinnung auf Bündnis- und Landesverteidigung, auch eine entsprechende Anforderung an Deutschland, an deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit sich bringt. Dass gleichzeitig, und das finde ich eigentlich fast sozusagen illustrativ, das Aufeinanderfallen, die Frage, was machen wir eigentlich mit dem Vormarsch von IS im Irak? Wie reagieren wir darauf? Mit Waffenlieferungen, einem unmittelbaren Militäreinsatz. Wir müssten die USA bei ihren Luftangriffen unterstützen, einzelne politische Forderungen aus dem politischen Berlin. Das illustriert ja sozusagen wie in einem Brennglas die Konstellation, vor der wir stehen. Und man kann sagen, die Bündnis- und Landesverteidigung, die Rückbesinnung zur Bündnis- und Landesverteidigung hat per se nichts mit der Ukraine-Krise zu tun. Die hat schon früher begonnen, die hat eigentlich eher mehr etwas damit zu tun mit der Abkehr von großen Interventionen rund um die Welt, Stichwort Afghanistan. Ich darf daran erinnern, dass das erste große Landmanöver der NATO nach ich weiß nicht wie vielen Jahren im Baltikum stattfand. Das galt sozusagen als Paradigmenwechsel. Es gab eine Initiative, die sogenannte Connected Forces Initiative, ich will sie nicht mit Anglizismen behelligen, dem die Frage zugrunde lag, wie kann man denn jetzt die Erfahrungen, die die NATO bei ihrem Einsatz in Afghanistan gewonnen hat über 10 Jahre, auch gerade unter dem Aspekt der multinationalen Operation, weiter tragen und nutzbar machen. Also solche Überlegungen, die gab es schon vorher, aber dass tatsächlich Bündnis- und Landesverteidigung auch operativ an Bedeutung gewinnen würde, das verdanken wir in Anführungsstrichen der Ukraine-Krise. Und ich glaube, das wird auf absehbare Zeit die Gemengelage bleiben, dieser Paradigmenwechsel, dieser dreifache Paradigmenwechsel, den der NATO-Gipfel auch nochmal illustriert hat. Erstens Rückversicherung, Begrifflichkeiten, die wir auch lange schon gar nicht mehr verwendet haben. Rückversicherung für die Alliierten in Osteuropa, Zentralosteuropa, die man auch nicht über einen Kamm scheren kann. Auch da gibt es sozusagen sehr starke Nuancierungen. Aber es geht vor allen Dingen um Polen, die baltischen Staaten, Rumänien, vor allen Dingen um diese. Zum Zweiten ist die NATO, oder mir geht es gar nicht um die NATO als NATO, sondern die Euroatlantische Sicherheitsgemeinschaft, das ist der entscheidende Punkt, letztlich mit einer Aufgabe konfrontiert, ich würde sagen, wie in den 90er Jahren, nämlich Stabilitätsexport. In den 90er Jahren war die Antwort darauf die NATO-Osterweiterung und die EU-Osterweiterung. Das ist jetzt beides nicht möglich, aus vielfältigen politischen Gründen, über die wir noch sprechen können. Die Ukraine wird auf absehbare Zeit nicht NATO-Mitglied werden. Georgien wird auf absehbare Zeit nicht NATO-Mitglied werden. Ich sehe auch kein anderes Land, was sich bislang noch in diesem, nennen wir es mal, sicherheitspolitischen Niemandsland, in diesem sicherheitspolitischen Zwischeneuropa befindet, was auf absehbare Zeit Mitglied der Europäischen Union werden würde. Dementsprechend fällt diese Antwort der 90er Jahre, fällt weg. Aber die Herausforderung ist letztlich vergleichbar. Nämlich, wie ist es möglich oder wie kann die Euroatlantische Sicherheitsgemeinschaft Stabilität exportieren an ihre östliche Peripherie? Natürlich, wie gesagt, da endet dann der Vergleich. In den 90er Jahren war Russland mindestens schwach, wenn nicht sogar kooperativ. Und das ist jetzt weder das eine noch das andere ist gegenwärtig der Fall. An Russland richtet sich der dritte Teil dieses Dreischrittes, nämlich der Abschreckung. Eine Begrifflichkeit, die wir auch die letzten 20 Jahre so ernsthaft nicht mehr verwendet haben oder auch nicht mehr verwenden mussten, wie wir das in den vergangenen Monaten getan haben. So, dementsprechend also eine Rückbesinnung auf Bündnis- und Landesverteidigung, dieser Paradigmenwechsel, Rückversicherung, Stabilitätsabschränkung, Stabilitätsexportabschränkung und gleichzeitig laufen Stabilisierungseinsätze oder vorsichtiger formuliert, besteht weiterhin die Notwendigkeit, die politische Herausforderung über Stabilisierungseinsätze. Weil der Befund ist leider ziemlich eindeutig und ich sage, betone leider, die Welt ist kein friedlicher Ort. Krisen und Konflikte wird es weiterhin geben und die gibt es hin weiter. Dementsprechend meine Betonung ist, diese Krisen und Konflikte stellen sich weiter als Herausforderung dar. Ich gebe keine Antwort auf die Frage, ob die Antwort, die die Euroatlantische Sicherheitsgemeinschaft, die Bundesrepublik, die europäischen Verbündeten, die NATO-Verbündeten, ob diese Antwort, die darauf gegeben wird, die adäquate ist. Also man kann trefflich darüber streiten, ob das Vorgehen der Bundesregierung im Nordirak zielgenau, passend, angemessen ist. Aber ich glaube, der Befund bleibt eindeutig, dass nämlich diese Krisen und Konflikte, die in der Vergangenheit
das Eingreifen der internationalen Staatengemeinschaft nahegelegt haben oder sogar notwendig gemacht haben, die bleiben weiterhin da. Und dementsprechend kann man argumentieren, ganz banal ist deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik noch mal komplizierter geworden, als sie das bisher gewesen war. Weil letztlich, und das war sozusagen der Charme der letzten 20 Jahre, folgte der Phase der Bündnis- und Landesverteidigung mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes die Hinwendung zum internationalen Konfliktmanagement. Das war aber eine Abfolge. Natürlich haben entsprechende NATO-Dokumente immer behauptet, das eine hat das andere nie abgelöst. Das ist mir schon klar. Der Artikel 5 des NATO-Vertrages, die Bündnisverpflichtung, die ist immer unten durchgelaufen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass in der politischen Praxis, wenn wir mal Revue passieren lassen, was in den letzten 20 Jahren an politischen Kontroversen zu verzeichnen gewesen ist, was die politischen Prioritäten gewesen sind, dann war es in den wenigsten Fällen Bündnis- und Landesverteidigung, sondern es waren eben die Kriseninterventionseinsätze, die ich hier, glaube ich, nicht weiter ausführen muss, sondern nur noch mal Erinnerungen rufen muss, ob das Bosnien gewesen ist, ob das Kosovo gewesen ist, ob das Libyen gewesen ist und vor allen Dingen, ob es Afghanistan gewesen ist. Und jetzt laufen, glaube ich, diese beiden Entwicklungstendenzen, die sich sozusagen in den letzten 3 Dekaden abgewechselt haben, drohen jetzt parallel zu laufen. Und dementsprechend sehe ich, glaube ich, das nochmal eine große Herausforderung für deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und damit komme ich schon auch zu meinem zweiten Punkt, ich habe ihn gerade schon angedeutet, dass nämlich die deutsche Politik auch weiterhin mit einem Mindestmaß von Krisen und Konflikten konfrontiert werden wird, die in der einen oder anderen Form als Bedrohung der internationalen Sicherheit einerseits betrachtet werden, zwischenstaatliche Konflikte, Staatszerfall, Bürgerkriege entlang politischer, ethnischer oder religiöser Bruchlinien, wieder Stichwort Irak, wie wir es gerade sehen, oder aber, häufig geht das Hand in Hand, oder aber eine grobe Verletzung eines als verbindlich erachteten internationalen Wertekanons. Also das, was dann sehr schnell zu Recht oder zu Unrecht als beschrieben wird, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid oder anderes mehr. In der Regel ist es ja nicht, und da bleibt sich deutsche Sicherheitspolitik meines Erachtens zumindest bislang treu, in der Regel sind diese Einsätze, von denen wir in der Vergangenheit gesprochen haben und in der von diesen sozusagen, im Moment handelt es sich ja weniger um Einsätze, sondern um Vorbereitung für Einsätze. In der Regel sind die ja nicht generiert durch so etwas wie nationale Interessen. Häufig werden die im deutschen Falle dann angeführt, sozusagen in der Debatte im Deutschen Bundestag. Meine ich gar nicht böse. Häufig haben sie legitimatorische Funktion. Man kann es noch böser formulieren. Häufig werden deutsche Interessen, sogenannte deutsche nationale Interessen, im Kontext von solchen Einsätzen erfunden, um sie zu erklären oder zu legitimieren. Aber zumeist sind es doch eine andere Motivlage, es ist eine empfundene Bündnisverpflichtung und es ist, und das will ich gar nicht kleinreden, ich finde das einen noblen menschlichen Reflex, das Mitleiden, das Nicht-Zugucken-Wollen am Leiden von anderen. Also dass Einsätze dadurch generiert werden, durch humanitäre Notlagen, das finde ich ein nobles Ziel und das ist, glaube ich, auch ein deutsches typisches Spezifikum. Und wenn man mal Revue passieren lässt, solche Debatten wie ein Einsatz im Kosovo liegt im deutschen nationalen Interesse, so sind solche Einsätze ja in der Regel nie legitimiert worden. Und wer das versucht hat oder sozusagen die Bemühungen, Einsätze in diese Richtung zu legitimieren, sind ja häufig versickert. Aus guten Gründen, wenn ich Sie daran erinnern darf, wie der damalige Bundesaußenminister noch den Versuch gemacht hat, die Lage in Mali mit der nationalen Sicherheit der Bundesrepublik in Verbindung zu bringen, was, ohne dass ich ihm Böses möchte, ein bisschen gewagt war. Daran sehen Sie, das ist eine Illustration, was ich meine, sozusagen, da wird dann aus einem nachvollziehbaren politisch legitimatorischen Interesse, wird die Kategorie des nationalen Interesses ins Spiel gebracht. Aber eigentlich ist die, zumindest in diesem Politikfeld, der deutschen Debatte fremd, immer fremd geblieben. Also etwas, was so der amerikanische Präsident in seiner Rede am Mittwochabend oder in der Mittwochnacht mit großer Gelassenheit in den Mund nimmt, etwas näher im nationalen Interesse der USA und einen Militärschlag, ein militärisches Vorgehen würde dieses nahelegen. Da haben wir uns immer schwer getan. Das mag man gut finden. Ich beziehe es nur mal aus analytischer Perspektive. Und es hat was mehr damit zu tun, immer mehr damit zu tun, aber das blende ich hier aus, mit einer gewachsenen und immer weiter wachsenden Selbst- und Fremderwartung an die Bundesrepublik als einer sicherheitspolitischen Mittelmacht mit globaler Verantwortung. Es sei hier nur angedeutet, ich glaube, es ist nochmal eine besondere spezifische Konstellation, die zu tun hat mit der Innenwende der USA. Nicht Isolationismus, aber mit diesem partiellen Rückzug der USA aus der Weltpolitik, mit der relativen Schwäche anderer traditioneller Ordnungsmächte, ich denke vor allen Dingen an Großbritannien und Frankreich, relative Schwäche, das mag sich in 5 oder 8 oder 10 Jahren auch wieder ändern, die mit Dingen zu tun haben, die gar nichts mit Sicherheitspolitik zu tun haben, nämlich mit den Wirkungen der Finanzkrise, mit Dysfunktionalitäten des politischen Systems und anderes mehr. Aber ich glaube, wenn man diese Faktoren noch heranzieht, dann wird klar, weshalb auf Deutschland heute größere Erwartungen lasten, als das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch der Fall gewesen ist. Wo es vor 10 oder 15 Jahren noch vergleichsweise einfacher gewesen ist, sich bestimmten Erwartungen zu entziehen. Auch das war damals schon nicht einfach. Ich meine es nur relativ. So ist das, glaube ich, heute umso schwerer geworden. Weil tatsächlich, man mag darüber lächeln und die politische Klasse hat es auch lange genug getan, aber die Wahrnehmung, dass Deutschland eine Führungsmacht Europas sei, eine Ordnungsmacht Europas, die sich also in den Erwartungen manifestiert, dass die Kanzlerin in besonderer Art und Weise den Ukraine-Konflikt vermitteln solle, dass diese Erwartung sich dann auch manifestiert in Erwartungen, die da lauten, Deutschland solle bitte seinen Verteidigungshaushalt erhöhen, solle doch bitte einer integrierten Kommandostruktur den Weg bahnen, solle doch bitte sich stärker an militärischen Operationen der EU oder der NATO beteiligen. Das darf uns in der Sache da nicht wundern. Auch da will ich der Debatte nicht vorgreifen, was wir jetzt im Einzelnen für sinnvoll halten. Nur ich versuche auf so ein paar tektonische Verschiebungen hinzuweisen. Und ich glaube, auf absehbare Zeit, zumindest die nächsten Jahre, ich habe es ja angedeutet, das mag sich alles wieder ändern, aber auf absehbare Zeit ist das eine Größe, die wir nicht wegbekommen. Und von daher finde ich die Gauck-Steinmeier-von der Leyen-Debatte über die größere deutsche Verantwortung durchaus passend. Die dritte Frage oder der dritte Punkt, den ich machen will, ich glaube letztlich, und jetzt greife ich mal zu ganz großen Worten, die Entgrenzung deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik hält weiter an. Auch in Zukunft wird die Bundeswehr und wird auch die politische Klasse für Einsätze im globalen Maßstab planen müssen. Mögliches Einsatzgebiet der Bundeswehr ist meines Erachtens auch in Zukunft das gesamte internationale System, was die Grundlage für Planung und Beschaffung sein sollte. Wenn wir mal Revue passieren lassen, welche Missionen unter Beteiligung der Bundeswehr wir in den vergangenen 20 Jahren gesehen haben, in Ländern, die wir 6 Wochen vor Missionsbeginn kaum auf der Karte gefunden haben. Auch hier übertreibe ich jetzt marginal, aber ich gebe ehrlich zu, wer kannte denn von uns Mali? Also wir hatten es alle schon mal gehört, aber auf einer nicht markierten Karte Afrikas hätten wir, glaube ich, alle Schwierigkeiten gehabt, es zu finden. Vor 6 Wochen hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir einmal Waffen in den Nordirak liefern. Auf dem Weg vom Flughafen habe ich gehört, die ersten 6 Ausbilder der Bundeswehr werden jetzt, Fallschirmjäger, glaube ich, aus dem Saarland werden jetzt in den Irak gehen. Sozusagen diejenigen, die an eine Beteiligung an amerikanischen Luftschlägen im Irak denken gegen die IS, wird prominenter. Das war vor 6 Wochen auch nur Hinterbänkler. Das wird jetzt auch lauter, gewinnt an Fahrt. Also was ich damit sagen will, ich glaube, es wäre schlicht und ergreifend naiv zu glauben, der sicherheitspolitische Ordnungsanspruch der Bundesrepublik, konkret, wenn es um Auslandseinsätze geht, würde sich auf die Peripherie Europas beschränken. Das war, glaube ich, noch eine Perspektive der 90er, Balkankriege oder anderes mehr. Aber ich glaube, wir werden auch in Zukunft damit leben müssen, auch wenn es uns nicht gefällt und das unbequem ist, dass die Anforderungen an uns größer werden werden und auch im geografischen Sinn. Und das gilt insbesondere dann, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Deutschland, komme ich ganz am Ende nochmal, dass sich 1 der 3 multilateralen Formate, in denen Deutschland operiert, es gibt ja nur 3, die Europäische Union, die NATO und die Vereinten Nationen, eigentlich befinden sich alle 3 in der Krise, aber am meisten befinden sich meines Erachtens in der Krise die Vereinten Nationen. Und wenn man mal Revue passieren lässt, in welchem Umfang die Bundesregierung der letzten 40 Jahre die Verpflichtung der Bundesrepublik zum UN-Peacekeeping immer wieder betont haben, zur friedenserhaltenden Mission der Vereinten Nationen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass gegenwärtig die, glaube ich, größte Mission, die die UN jeweils durchgeführt haben, nämlich in der Zentralafrikanischen Republik, oder es ist die zweitgrößte, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob Kongo noch größer ist, aber dann ist es die zweitgrößte in der Zentralafrikanischen Republik, im Moment vorbereitet wird und vor großen Schwierigkeiten steht. Und die größte Schwierigkeit ist, die Truppen zu generieren. Und wenn wir uns gleichzeitig noch vergegenwärtigen, dass die Bundesrepublik gerade mal 200 Polizisten und Soldaten für UN-geführte Operationen entsendet, dann ist das, glaube ich, eine Baustelle, wo wir in den nächsten Jahren mit konfrontiert werden, auch mit schlicht und ergreifend mit größeren Erwartungen. Und diese Einsätze werden nicht in der europäischen Peripherie sein, sondern die werden woanders sein. Also ich glaube, da müssen wir einfach ehrlich mit uns selbst sein. Gleichzeitig, und damit komme ich zum vierten Punkt, es soll ja schön kompliziert werden, ich glaube, die Phase, und jetzt komme ich mal ein bisschen zur Innenpolitik, die Phase der Interventionszustimmung in der politischen Klasse und der Öffentlichkeit der 90er Jahre ist vorbei. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das sieht, das können Sie alle an sich selber prüfen. und an ihrem Bekanntenkreis und dem, was sie lesen und hören und worüber sie häufiger sprechen, und hat einer Interventionsskepsis Platz gemacht, die vor allem die Frage betrifft, was denn mit einem multilateralen Militäreinsatz erreicht werden kann. Und die Beispiele dafür sind zum Teil gut, zum Teil schlecht, aber sie sind da. Man kann argumentieren, Bosnien ist insofern ein Erfolg, weil das Morden beendet worden ist. Es ist insofern ein Misserfolg, weil sozusagen eine selbsttragende politische Entität ist es wirklich nicht geworden. Unter veränderten Vorzeichen, vielleicht etwas vorsichtiger würde ich mich ausdrücken, zum Kosovo. Auch da ist das Morden beendet worden, in dem Sinne erfolgreich. Ist das Kosovo ein prosperierendes, politisches, in sich ruhendes Gemeinwesen? Da wird man zu einem sehr bescheidenen Befund kommen müssen. Und zum Thema Afghanistan ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber zumindest die jüngsten Entwicklungen, und die haben gar nichts mit dem Einsatz in der NATO zu tun, sondern die jüngsten politischen Entwicklungen, weil meine größte Befürchtung ist, dass alles, was in Afghanistan errungen worden ist in den letzten 13 Jahren, zu zerrinnen droht. Also das muss ich nicht weiter ausführen, der Punkt ist gemacht. Auch Afghanistan ist aus guten oder zumindest aus nachvollziehbaren Gründen eine der Fälle, weshalb Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sagen, ja, also Leute, das war ja wohl nichts. Und an so etwas werden wir uns nicht mehr beteiligen. Also diese Interventionszustimmung der 90er Jahre in der Öffentlichkeit ist sie definitiv vorbei. Das zeigen auch die jüngsten Meinungsumfragen, da komme ich gleich noch zu. Das merkt man aber auch in der politischen Klasse in Berlin. Also es gibt ja viele Abgeordnete, die nur noch pro forma das Afghanistan-Mandat verlängern und sagen, eigentlich sollen wir die Hand abverdorren, dass ich das nochmal tue. Das würden die natürlich nie öffentlich sagen. Aber sozusagen, es gibt kein Momentum mehr, es gibt keine letztlich Rationalität mehr, sich an solchen Einsätzen zu beteiligen. Die Frage nach den vorzuweisenden Erfolgen, ihren Kosten, ihre Einbettung in die Ordnungsvorstellung deutscher Außenpolitik, das ist alles brüchig gewesen. Und nochmal, man kann, da würde ich eine Unterscheidung vornehmen, man kann im Sinne des Mandates viele dieser Einsätze für erfolgreich halten. Sie sind nur häufig nicht erfolgreich gewesen im Sinne der außenpolitischen Ordnungsvorstellung, die wir haben. Ich versuche das mal mit einem Beispiel zu machen. Im Sinne des Mandates der Vereinten Nationen war die Überwachung der Wahlen im Kongo 2006 durch eine europäische Truppe unter Beteiligung der Bundeswehr ein Erfolg. Im Sinne des Mandates. Das Mandat war, ich weiß gar nicht aus dem Kopf, 4 Monate, 6 Monate allerhöchstens. Also vergleichsweise kurzes Mandat. Die Wahlen sind ordnungsgemäß vonstatten gegangen. In dem Sinne ein Erfolg. Sind die Wahlen ein Baustein gewesen in der Entwicklung eines prosperierenden Kongo? Ist der Kongo dort, wo deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, wenn ich das so verkürzt sagen darf, ihn haben möchte? Antwort nein. Man kann ein, wie ich finde, ein gutes Argument machen, im Sinne des Mandates ist Afghanistan ein Erfolg. Das wird Sie wahrscheinlich irritieren, die Perspektive. Im Sinne des Mandates, der Gewährleistung von Sicherheit, Aufbau von afghanischen Streitkräften und anderes mehr. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wo Afghanistan steht, gerade im Sinne von überwölbenden Ordnungsvorstellungen, wird das Argument sehr schwer zu machen sein, dass es sich um einen Erfolg handelt. Also diese Unterscheidung würde ich schon immer noch vornehmen wollen. Aber in der Öffentlichkeit wird diese Unterscheidung häufig nicht gemacht. Da ist die Zeit der Interventionszustimmung vorbei. Und schließlich glauben weite Teile der politischen Eliten, dass die innenpolitischen Rahmenbedingungen sie zu kurzen, materiell wie finanziell knapp ausgestatteten Einsätzen drängen. Diese drohen jedoch aller Erfahrung nach ohne den angestrebten Erfolg zu enden. Und die strategische Geduld und die Bereitstellung von Ressourcen wird nach Afghanistan noch knapper werden. Und es ist ein Phänomen, was ich immer beklage, ich gebe es aber dennoch wieder, dass viele Politiker sagen, ja, wisst ihr was, natürlich ist mir völlig klar, dass gegebenenfalls militärisch interveniert werden muss. Aber im Wahlkreis kann ich das nicht erklären. Dann ist immer mein Argument, ja, aber auch die Erhöhung des Renteneintrittsalters ist doch genauso kontrovers. Oder die Einführung der Mütterrente ist gegebenenfalls kontrovers. Aber da stelle ich fest, das ist ein interessanter Befund, dass sozusagen eine Bereitschaft, auch unbequeme, gegebenenfalls notwendige Entscheidungen zu treffen, zumindest in der politischen Klasse, wie ich sie wahrnehme, zunehmend abnimmt. Ausnahme, da habe ich mich gewundert, gebe ich ehrlich zu, das Momentum der Debatte um die Waffenlieferung an die Kurden, weil am Anfang war das sehr kontrovers. Ich meine, Sie haben das ja auch alle verfolgt, eine merkwürdig erratische Debatte, in der nichts mehr stimmte, da stimmte keine parteipolitische Orientierung mehr, zumindest für wenige Tage, bis es dann zu dieser Schlussfolgerung kam, zu der wir gekommen sind. Aber es gibt eine große Zurückhaltung, das meines zum Teil Notwendige, der Öffentlichkeit auch zu kommunizieren. Dazu komme ich gleich nochmal. Hinzutritt, das fügt sich so ein bisschen hinein in das, wie ich finde, so in das Fehlen in politischer Führungskraft. Nur ein Bruchteil der Deutschen, das belegen Meinungsumfragen, besitzt ein halbwegs existierendes Wissen über die laufenden Missionen. Höchstens 5% der nach ihrer Meinung Befragten, das ist Allensbach aus dem Jahr 2000, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, gaben jüngst an, über die wesentlichen Fakten bestimmter Einsätze informiert zu sein. Fast die Hälfte der Bevölkerung hatte von einzelnen kleineren Missionen, an denen die Bundeswehr beteiligt ist, noch nie etwas gehört. UNIFIL, Atalanta, EUSEC Kongo, UNAMID oder andere mehr. Ein Indiz, und das gibt uns vielleicht ein Gefühl, wie es weitergehen könnte, für die weiterreichenden Folgen dieses Sachverhalts ist die Stimmungslage in der deutschen Bevölkerung gegenüber der gestiegenen Verantwortung Deutschlands in der internationalen Politik. Im Juni hat die Körperstiftung eine große Umfrage vorgelegt oder in Auftrag gegeben, dann veröffentlicht, die weiblich diskutiert worden ist. Die Ergebnisse sind erstaunlich und nicht ohne Widersprüche. Das Bemerkenswerteste, die Deutschen haben ein großes Interesse an Außenpolitik. Zugleich ist ihr Wunsch, ihr Land möge sich international mehr engagieren, in den letzten 20 Jahren nicht gestiegen, sondern gesunken. Gut 2/3 interessieren sich sehr für die Politik in der Welt, aber fast genauso viele, 60% der Befragten, lehnen eine größere außenpolitische Verantwortung und einen größeren Einsatz Deutschlands ab. Und das erklärt, glaube ich, so ein bisschen die innenpolitischen Beschränkungen, vor denen die deutsche Politik auch steht, und erklärt, glaube ich, auch, weshalb Politiker, wenn sie in den Wahlkreis gehen, sagen, oh boah, ich stoße hier an Mauern oder an Grenzen, die kaum zu überwinden sind. Das Interessante ist, verglichen mit den Ergebnissen einer ähnlichen Untersuchung aus dem Jahr 1994 haben sich die Verhältnisse genau umgekehrt. Damals plädierten 62% für ein größeres deutsches Engagement. Heute sind es nur noch 37%. Das heißt, eine deutliche Mehrheit steht in Plädoyers von Herrn Gauck, von Frau von der Leyen und Herrn Steinmeier. Deutschland möge sich weltweit mehr engagieren, erst einmal skeptisch gegenüber. Also das ist das innenpolitische Setting, mit dem die deutsche Politik operieren muss. Was es nicht einfach macht. Das Ergebnis ist nicht, das sehe ich nicht und das erwarte ich auch nicht, und dafür gibt es auch meines Erachtens keine Indizien, kein Isolationismus. Also ein Isolationismus, die Abkehr von der Welt, ein Rückzug ins Schneckenhaus, was häufig prognostiziert wird. Aber es ist eine Form der Innenwende, wie wir sie aus anderen westlichen Industrienationen auch kennen. Deutschland ist an dieser Stelle kein Einzelfall. Das sehen wir in den USA ganz eindeutig, das sehen wir in Großbritannien ganz eindeutig, das sehen wir in Frankreich gleichermaßen eindeutig. Das ist durch punktuelle Entwicklungen wandelbar. Also sehr interessante Meinungsumfragen, wenn Sie sich angucken, Ablehnungswerte eines Militärschlages gegenüber Syrien in den USA, Zustimmungswerte für Militärschläge im Irak gegenwärtig. Derselbe Präsident innerhalb eines Jahres ist mit einer völlig umgedrehten öffentlichen Meinung konfrontiert. Also wir reden hier nicht von statischen Größen. Ich mache das Argument nur, um zu illustrieren, was Politiker sozusagen in Rechnung stellen und weshalb sie so handeln, weshalb sie handeln. Und diese Innenwende wird durch die folgende Finanz-, Schulden-, Euro-Wirtschaftskrise noch unterstützt. Angesichts anderer Prioritäten in Politik und Öffentlichkeit gibt es auf absehbare Zeit keine Mehrheiten für ein größeres militärisches Engagement. Ich verwende jetzt mal den Ausdruck Auslandseinsätze gerade mal nicht, die als teuer, wirkungslos und daher verzichtbar wahrgenommen werden. Sie wissen das alle, die politische Klasse in Berlin kann nur 3 Krisen gleichzeitig wahrnehmen. Und für lange Jahre nach 2008 waren diese 3 Krisen Eurokrise, Eurokrise, Eurokrise. Das ist jetzt im Moment wieder etwas abgeflacht. Das sehen Sie auch in den Gazetten. Sie lesen vergleichsweise wenig darüber. Ich würde keine Wette darauf annehmen, ob das auf absehbare Zeit so bleiben wird. Nach dem, was ich so lese, aber das ist nicht mein Arbeitsgebiet, ist die Eurokrise oder die Auswirkungen der Eurokrise noch lange nicht eingehegt, was diese Tendenz noch weiter verstärken sollte. Und ein letztes tritt hinzu, auch dazu sage ich mir noch mal was. Eine der Auswirkungen der Finanz- und Schuldenkrise ist eben die, zum Teil ja weniger in Deutschland, aber in vielen anderen europäischen Haushalten, die erheblichen Kürzungen in den Verteidigungshaushalten, die zum Teil in weiten Teilen ja unkoordiniert erfolgt sind und zum Zweiten mit der Axt erfolgt sind. Das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal Fälle gesehen, wo europäische Verbündete sich an Militäroperationen der Europäischen Union nicht beteiligt haben, unter direktem Verweis darauf, dass sie sich das nicht leisten könnten, beziehungsweise die militärischen Fähigkeiten nicht zur Verfügung stünden. Man kann sagen, vielleicht einer der Gründe, aber das ist nur eine fast eine anekdotische Betrachtung, man kann argumentieren, das außenpolitische Verhalten gerade von Staaten wie Frankreich in den letzten 2 Jahren kann man lesen als eine Art Überkompensation für die wirtschaftliche und strukturelle Schwäche, denen dieses Land unterliegt. Das ist aber meines Erachtens nur einer der Gründe, wohingegen im deutschen Fall die wahrgenommene Dominanz bei der Bewältigung der Eurokrise eher zu einer außenpolitischen Zurückhaltung führt. Also das heißt, die Wahrnehmung Deutschlands als der Hegemon Europas in der Eurokrise hat eher dazu geführt, sich in anderen Teilbereichen, nämlich hier Sicherheits- und Verteidigungspolitik, eher zurückzuhalten. Das mag man für eine kluge Politik halten, nur wenn unser mittel- und langfristiges Ziel doch ist, ein gemeinsames europäisches Handeln in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, dann fügt sich das nicht zusammen. Wenn Frankreich überkompensiert und jetzt karikiere ich bewusst, nach Mali galoppiert und die deutsche Politik aber glaubt, aufgrund der führenden Rolle Deutschlands in der Eurokrise sich eher zurückhalten zu müssen, dann laufen eben traditionelle europäische Verbündete in ganz unterschiedliche Richtungen. Sechster Punkt, es rächt sich, wenn die Politik aus nachvollziehbaren Gründen die Öffentlichkeit über Ziele, Mittel und Erfolgschancen von Auslandseinsätzen im Unklaren ist. Kurzfristige politische Zustimmung ersetzt nicht die dauerhafte politische Unterstützung. Diese Unklarheit unterminiert die innenpolitische Legitimität der Mission und damit ihren Rückhalt. Mein Lieblingsbeispiel ist Afghanistan, mit dem kann ich das am deutlichsten machen. Sie werden, wenn Sie die ganzen Bundestagsdebatten der letzten 10 Jahre zu Afghanistan Revue passieren lassen, nur ganz wenige Verweise darauf finden, was denn eigentlich das Mandat der ISAF in Afghanistan gewesen ist. Das Mandat ist relativ klar, das kann jeder nachlesen. Es ist fokussiert auf Sicherheit, sehr kurz gesagt, die Gewährleistung von Sicherheit in Afghanistan, solange afghanische Sicherheitskräfte das noch nicht können, und den Aufbau von afghanischen Sicherheitskräften, sodass die das irgendwann mal können. Also ganz schlichtes Mandat. Man kann sagen, das ist zu wenig gewesen oder zu viel oder das ist zu wenig mit Ressourcen unterfüttert gewesen, aber das Mandat hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen von Jahr zu Jahr immer wieder klar wiederholt. Und jetzt lassen Sie mal Revue passieren, was für Sie die Argumente sind, die Sie wahrgenommen haben aus Bundestagsdebatten, worum es denn in Afghanistan ginge. Die Mädchenschulen, die Brunnen, die gebaut wurden, die Frauenrechte und anderes mehr. Und ich karikiere das natürlich bewusst und unzulässig, weil wer will dagegen sein? Mein Punkt ist überhaupt nicht, dass ich dagegen bin. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Nur das Ergebnis ist, dass letztlich über die Jahre eine Schere aufgegangen ist zwischen dem, was rechtlich wie politisch intendiert gewesen ist, nämlich das Mandat, und wie es innenpolitisch legitimiert geworden ist. Was dann, glaube ich, auch die Begründung dafür ist, dass ganz, ganz viele Menschen, die Afghanistan noch nicht mal auf der Karte finden würden, wie ich sagen würde, zu Recht ein erhebliches Unbehagen hatten, die vielleicht gar nicht sich Rechenschaft darüber abgelegt haben, weshalb sie dagegen sind. Aber wenn sie die Tageszeitung lesen, etwas sehen, was aussieht wie, wir bauen Streitkräfte auf und bekämpfen Aufständische und gleichzeitig bei der innenpolitischen Debatte etwas anderes hören, dann stellt sich über die Jahre Unbehagen ein. Und es rächt sich vor allen Dingen, weil es lohnt sich nicht. In der kurzfristigen Perspektive, aus der Sicht eines Politikers lohnt sich das, aber in einer mittel- und langfristigen Perspektive nicht. Deshalb mein Satz, kurzfristige politische Zustimmung ersetzt nicht dauerhafte politische Unterstützung. Und da finde ich, da läuft die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik immer wieder ein wenig in die Falle, sich zu wenig Rechenschaft darüber abzulegen, was denn das angestrebte politische Ziel ist. Wieder eine Illustration, da kann man auch ganz anderer Meinung sein, aber ich sage Ihnen meine Beobachtung. Ich kann ja durchaus nachvollziehen, dass man glaubt, im Nordirak irgendetwas tun zu müssen. Ich kann auch verstehen, also die humanitären Aspekte, ich kann auch verstehen, weshalb man gerade zu der Schlussfolgerung kommt, Waffen zu liefern. Nur was ich dann erwarten würde, genauso wie bei der Entsendung von deutschen Truppen, dass die Bundesregierung in der Lage ist, sozusagen eine politische Ordnungsvorstellung zu definieren, die damit erreicht werden soll. Und die habe ich bis jetzt nicht verstanden. Also ist unser Ziel, ein militärisches Patt herzustellen. Also dass die Peschmerga sozusagen die IS aufhalten sollen. Oder ist unsere Ordnungsvorstellung, dass die IS zurückgedrängt werden soll? Also soll sie als politische und militärische Organisation ausgeschaltet werden? Das kann man ja auch wollen, nur ich fürchte, dann werden Waffenlieferungen nicht reichen. Dann bräuchte man auch eine Strategie, die nicht nur auf den Irak gemünzt ist, sondern auf Syrien gleichermaßen. Oder es ist, finde ich, eine Lehre, zum Beispiel aus dem Jugoslawienkriegen, dass ein Militäreinsatz nur so gut ist, wie die politische Initiative, die ihn ergänzt. Und die politische Initiative ist mir auch nicht klar. Also natürlich das Beschwören einer Regierung der nationalen Einheit in Bagdad ist wohlfeil, weil die Europäer haben dazu einen Beitrag geleistet. Ich will das nicht zu weit treiben. Mein Punkt ist, glaube ich, klar geworden. Sozusagen, da sehe ich genau wieder dieselbe Gefahr als einem nachvollziehbaren humanitären Impuls, sich auf etwas einzulassen, wo letztlich aber keine, ich verwende den Ausdruck Strategie so ungern, weil er so inflationär verwendet wird. Aber hier passt er dann wirklich doch mal. Das strategische Inhalten und zu sagen, wir können das machen, aber was wollen wir denn hier eigentlich erreichen? Das ist doch die entscheidende Frage, weil ich meine, jetzt gähnen Sie wirklich, wenn ich sage, aber ich meine, ein Militäreinsatz dient der Durchsetzung einer politischen Ordnungsvorstellung. Und wenn wir die politische Ordnungsvorstellung nicht angeben können, dann ist der Militäreinsatz meines Erachtens zum Scheitern verurteilt. Oder er wird sagen, wegdiffundieren, er wird ewig bleiben. Oder man wird irgendwann sagen, man lässt ihn erfolglos versickern. Aber das würde ich von der Regierung erwarten oder von der politischen Klasse. Auch von mir, wenn wir sagen, auch ein Think Tank der Bundesregierung gehört auch dazu. Auch wir müssen uns dazu zwingen, zu sagen, wenn wir dafür sind, können wir eine Ordnungsvorstellung angeben, die wir erreichen wollen. Also die Gefahr, glaube ich, da müssen wir alle noch etwas lernen. Was heißt das? 7. Punkt, angesichts dieser Innenwende und der begrenzteren Ressourcen, die ich angedeutet habe, geht die Tendenz ganz eindeutig zu weniger und kleineren Einsätzen. Das ist, glaube ich, deutlich erkennbar, wenn man auf die Karte guckt. Das sind diese Einsätze, die sozusagen unter dem Radar der Öffentlichkeit laufen. Die EU-Trainingsmission Mali, die EU-Trainingsmission am Horn von Afrika, die EU-Mission Zentralafrikanische Republik, die eben einen ganz anderen Charakter haben. Es handelt sich nicht mehr um die groß angelegten Militäreinsätze in den 90er Jahren. Massive Militärintervention, letztlich die Überschrift State und Nation Building. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ich sehe keinen Einsatz der nächsten Jahre, wo diese politische Kraft nochmal generiert wird, sondern es ist eher das Bemühen, sozusagen in der Perspektive der Subsidiarität oder wie es im Berliner Slang heißt, der Ertüchtigung, andere dazu zu befähigen, für Sicherheit zu sorgen. Möglichst in unserem Sinne. Ich finde, das hat viele Fallstricke, aber das deutet sich an, diese Tendenz zu diesen kleineren subsidiären Einsätzen. Zur UN habe ich was gesagt, das habe ich eben schon vorweggenommen. Das heißt, den 8. Punkt lasse ich mal weg. Und den 9. Punkt, und dann mal ganz kurz, was mir Sorge bereitet, ist, dass deutsche Sicherheitspolitik, gerade wenn wir um militärische Einsätze sprechen, ja nur multilateral handeln kann. Wir brauchen ein Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, wir brauchen ein Mandat des Deutschen Bundestages, das ist die zweite sozusagen Leitplanke deutscher Sicherheitspolitik. Und die dritte ist die Verpflichtung, erstens Selbstverpflichtung, aber auch Verpflichtung des Bundesverfassungsgerichts, multilateral zu handeln. Das heißt, wir können uns hier Einsätze nur vorstellen aus deutscher Sicht im Rahmen der EU, im Rahmen der NATO und im Rahmen der VN. Und ich habe es eben schon so ein bisschen flapsig angedeutet, mindestens zwei dieser Organisationen sind in der Krise. Die UN, das lasse ich jetzt weg, habe ich eben was zugesagt. Die EU ist vielleicht nicht per se in einer Krise, aber zumindest der Rahmen, über den wir hier sprechen, nämlich die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und das sage ich nicht mit Häme, das sage ich eher mit Bedauern. Weil wenn man nochmal Revue passieren lässt, was für große Ambitionen es zu Beginn der letzten Dekade gegeben hat, wie die Europäische Union sich denn als Krisenmanagement-Anbieter, als Krisenmanagement in der europäischen Peripherie profilieren wollte und wie wenig davon letztlich geblieben ist aus politischen Gründen, dann finde ich das bedrückend. Das würde ich mir anders wünschen. Und die NATO sozusagen profitiert dann wirklich von der Ukraine-Krise, weil ansonsten wäre wahrscheinlich der Befund, auch die NATO perpetuiert ihre Dauerkrise oder wäre in eine Art Winterschlaf verfallen. Das wird jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr der Fall sein. Aber tatsächlich zwei der drei multilateralen Foren, in denen die deutsche Politik operieren könnte, sind letztlich handlungsunfähig. Das hat mit mangelnden Ressourcen zu tun, das hat mit mangelndem politischen Willen zu tun. Bei den Vereinten Nationen hat es mit der Blockade des Sicherheitsrates natürlich zu tun, die ich jetzt nicht weiter ausführen muss. Aber ich glaube, das wird auch nochmal ein Paradigma für die nächsten Jahre sein, weil ich sehe, das ist ja das Schlimme, ich sehe keine Besserung. Was letztlich einen Eckpfeiler deutscher Außen- und Sicherheitspolitik erodieren lässt, nämlich die Verpflichtung zum effektiven Multilateralismus. Aber der effektive Multilateralismus beruht auf bestimmten Institutionen und auf bestimmten Annahmen. Und wenn die nicht existieren, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens die Handlungsunfähigkeit, nicht gut, oder meines Erachtens genauso schlecht, die Renationalisierung von Außen- und Sicherheitspolitik. Vielleicht weniger, also noch sehen wir das nicht, aber so Ansätze von Koalitionen der Willigen deuten doch bereits in die Richtung, dass es hinter der Effektivität von Multilateralismus doch das eine oder andere Fragezeichen gibt. Und das war es dann, glaube ich, auch genug. Danke sehr.
Lasst uns, wenn ihr mögt, noch etwas bei dem verweilen, was wir von Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik da gerade gehört haben. Er bezweifelt, ob Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak bis ins Letzte durchdacht sind. Ob dafür eine, wie er sagt, politische Ordnungsvorstellung erarbeitet worden ist. Von der deutschen Regierung, dem Auswärtigen Amt, dem Verteidigungsminister, dem Bundestag. Björn Blaschke hat sich das angesehen, worüber Keim gesprochen hat. Die Lage im Nordirak nach den deutschen Waffenlieferungen.
lebhaftes Treiben auf dem Basar von Erbil. Anders im vergangenen Sommer. Da blieben zeitweilig die Geschäfte zu. Viele Bewohner von Erbil flohen in die nahen Berge. Die Terroristen der Organisation, die sich Islamischer Staat nennt, marschierten auf Erbil. Es drohte ein Angriff auf eine Millionenstadt und auf ein Symbol. Erbil ist die Hauptstadt von irakisch-Kurdistan. Die modernen Gebäude, Hotels, Ministerien, Wohnhäuser, aber auch der sanierte Basar sind Sinnbild dafür, dass im von Krieg und Krisen gezeichneten Irak die Kurdenregion ein Hort der Stabilität und des Wachstums darstellt. Daher herrschte vergangenen Sommer unter den Menschen von Erbil die nackte Panik, als die IS-Terroristen bis auf 30 Kilometer herangerückt waren. Erst die Luftschläge der Amerikaner konnten den Vormarsch stoppen. Heute ist die Stimmung in Erbil wieder entspannt. Das mag auch daran liegen, dass die Kurden in ihrem Kampf gegen den IS vom Ausland unterstützt werden.
Danach werden wir draußen in die praktische Ausbildung einsteigen.
Ein Fallschirmjäger aus Deutschland steht vor einer Gruppe Peschmerga, Angehörigen der irakisch-kurdischen Streitkräfte. An diesem Vormittag erklärt der Fallschirmjäger den Kurden mittels Dolmetscher die Grafik, die ein Overhead-Projektor an die weiße Wand wirft. Die Funktionsweisen eines Sturmgewehres, Typ G36, nebst Zielfernrohr. Seit vergangenem Herbst hat die Bundeswehr den irakischen Kurden für den Kampf gegen den IS Militärgüter im Wert von 70 Millionen Euro geliefert. Von Feldküchen und Mannschaftszelten über Minensuchgeräte und Schutzwesten bis hin zu Fahrzeugen und Waffen. Seien es Handgranaten oder Gewehre, wie eben das G36. Dazu sind heute 19 deutsche Soldaten in der Nähe von Erbil, der Hauptstadt von irakisch-Kurdistan, im Einsatz. Major Robert Habermann, der Presseoffizier.
Wir haben hier einen ganz klaren Auftrag. Wir sind ein kleiner Stab von 6 Soldaten. Und dieser kleine Stab hält Verbindung einerseits zum deutschen Generalkonsulat und auf der anderen Seite zu den Peschmerga. Und dazu sind im Laufe des letzten Jahres deutsche Soldaten gekommen, die hier die Einweisung an den Ausrüstungsgegenständen, an den Waffen durchführen.
Jeweils etwa 20 Peschmerga, also Angehörige der kurdischen Kampfverbände, üben jeweils 20 Tage lang mit den Deutschen. 20 Peschmerga, bei gut 150.000 insgesamt, ist das nicht viel.
Die Einweisungsgruppe, wie wir sie hier sehen, das sind Offiziere und Unteroffiziere. Und die sollen erfahren, wie sie zum Beispiel mit einem G36 umgehen oder mit einem Nachtsichtgerät. Und dieses Wissen tragen die dann zu ihren Bataillonen, zu ihren Verbänden und zeigen das dort ihren Kameraden.
Wenn jetzt zum Beispiel Feind auftaucht, bin ich direkt in der Schießposition.
Das Programm ist umfangreich. Nach der theoretischen Einweisung in das G36 am Vormittag stehen nachmittags praktische Übungen auf dem Programm. Wie wird die Waffe auseinandergenommen? Wie wird sie gereinigt? Wie wieder zusammengesetzt, geladen, gesichert?
Und der Zeigefinger geht dann in Abzug. Und sobald ich wieder runtergehe, wird gesichert.
Für die Deutschen ist es ein vergleichsweise einfacher Einsatz, der jedoch umstritten ist. Kritiker sagen, dass er nicht verfassungsgemäß ist, weil die Bundeswehr laut Grundgesetz nur ausrücken darf, wenn zum Beispiel ein Mandat von NATO, UN oder EU vorliegt. Oder, wie es offiziell heißt, dass die Bundeswehr innerhalb eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit handeln muss. Der Irak-Einsatz wird jedoch von einer losen Allianz von 60 Staaten getragen. Die Streitfrage ist also, ist die Anti-IS-Allianz ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit oder nicht? Klagen wird voraussichtlich niemand. Die beiden Oppositionsfraktionen haben keine rechtliche Handhabe. Für ein sogenanntes Normenkontrollverfahren verfügen sie nicht über die notwendigen 25% der Stimmen. Damit könnten nur noch direkt betroffene Klage einreichen. Das wären die Soldaten, die im Irak waren oder sind. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Die Soldaten nahe Erbil äußern sich nicht zu juristischen oder politischen Überlegungen. Sie konzentrieren sich auf die Einweisung, auf technische Details.
Gut, meine Herren, wir sind am Ende des ersten Einweisungstages des Gewehrs G36.
Der leitende Leutnant ist am Ende des ersten Einweisungstages mit seinen 20 Peschmerga zufrieden.
Ja, aufgrund der Tatsache, dass die Ausbildungsgruppe bereits kampferfahren ist und Fronterfahrung besitzt, gestaltet sich die Einweisung hier relativ einfach.
Tags drauf auf dem Schießübungsplatz der Peschmerga in der Nähe von Erbil. Drei kurdische Kämpfer liegen auf dem Boden und schießen dreimal auf eine ihnen zugewiesene Zielscheibe. Danach gehen sie zusammen mit ihrem deutschen Einweiser die 100 Meter zu der Zielscheibe und schauen, ob sie ihre Schüsse richtig platzieren konnten. Immer und immer wieder wiederholt sich die Prozedur. Die aus Deutschland gelieferten Gewehre müssen eingeschossen werden. Die Luft ist klar, die Sonne scheint, allein der kräftige Wind könnte für ein leichtes Abdriften der Geschosse sorgen. Dafür läuft es jedoch ganz gut. Nur ein Fallschirmjäger, der den Peschmerga Ahmed betreut, ist nicht zufrieden.
Bis jetzt nichts Erfreuliches. Nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe.
Schließlich legt sich der deutsche Fallschirmjäger selbst hinter den Sandsack. Das G36 im Anschlag, das Ziel ruhig im Visier. Dreimal feuert der Soldat, dann geht er zur Zielscheibe. Wieder begleitet Ahmed ihn. Der Kurde ist kräftig. Trotzdem wirkt er neben dem baumgroßen Fallschirmjäger schmächtig. Die zwei untersuchen das Trefferbild und Ahmed freut sich wie ein Kind.
Ja, was haben wir?
Alle drei Geschosse, die der Deutsche abgefeuert hat, sind daneben gegangen.
Er freut sich, ja klar, ich wäre auch freuen sein.
Jetzt dürfte allen Zuschauern klar sein, dass Ahmed kein schlechter Schütze ist. Gar nicht sein kann. Wenn auch der Deutsche, der Schießtrainer, der Einweiser nicht trifft, dann kann es ja wohl nur an den Einstellungen des Gewehres liegen, nicht an Ahmed. Das Gewehr muss von Grund auf justiert werden. Der Fallschirmjäger erklärt Ahmed, wie das geht. Danach sitzen die Schüsse des Peschmerga. Die Arbeit an der Waffe, das ist die Aufgabe der Fallschirmjäger. Über Fehler, die den Peschmerga sonst unterlaufen, wenn sie nicht direkt mit dem Gewehr hantieren, blicken sie hinweg. Zum Beispiel, wenn die Kurden auf dem Bauch liegen, aber ihre Füße nicht flach auf dem Boden abwinkeln, sondern ihre Fersen in die Luft ragen lassen. Ein leichtes Ziel für jeden feindlichen Scharfschützen. Der leitende Leutnant.
Ja, die Lage des Schützen ist in der Tat unzweckmäßig, aber wir müssen bedenken, dass wir immer noch hier die Einweisung durchführen und noch nicht in der Ausbildung angelangt sind.
Ausbilden, nicht mehr nur einweisen. Das wäre ein anderer Auftrag, ein Mandat, das gerade im Bundestag verabschiedet wurde. Bis zu 100 deutsche Soldaten sollen fortan in Erbil stationiert werden, um auszubilden und zu beraten. Außerdem geht es um, Zitat, bedarfsweise Koordination und Durchführung von Lieferungen humanitärer Hilfsgüter und militärischer Ausrüstung in den Nordirak. Also sollen gegebenenfalls weitere Waffen geschickt werden. Da ist das Wissen der deutschen Soldaten, die heute in Erbil sind, wichtig. Major Robert Habermann, der Presseoffizier.
Die Offiziere, die hier in diesem kleinen Stab sind, haben unter anderem natürlich die Aufgabe, genau hinzuhören, was die kurdische Seite sich wünscht. Da geht es um rein technische Sachen, da geht es um mögliche weitere Lieferungen. Natürlich wird uns von uns als Spezialisten auch verlangt, dass wir das aus militärischer Sicht bewerten. Aber das muss dann zu Hause in Deutschland politisch bewertet werden, aber eben natürlich auch mit militärischem Sachverstand. Und dann wird entschieden, ob und wie und in welcher Art hier weiter unterstützt wird.
Der Sprecher des Peschmerga-Ministeriums, des Verteidigungsministeriums von Irakisch-Kurdistan, ist auf den Platz gekommen, auf dem die 20 Peschmerga mit den Deutschen üben. General Helgurd Ali ist zufrieden mit dem, was er sieht, sagt aber auch, was sich die Kurden von den Deutschen wünschen. Das, was geliefert wurde, ist selbstverständlich gut, weil es uns gefehlt hat, sagt der General. Gut, aber zu wenig. Zum Beispiel die Panzerabwehrwaffe Milan. Sie sei hervorragend für den Kampf der Kurden gegen den IS, aber die 30 Waffen und die 500 dazugehörigen Geschosse reichten nicht. Es müssten mehr Milan kommen. Dazu wäre es gut, so General Helgurd Ali, wenn die Bundeswehr, wie nun vom Bundestag beschlossen, im Rahmen einer richtigen Ausbildungsmission nach Irakisch-Kurdistan käme. Eine Liste mit dem, was sich die Kurden wünschen, sei Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen übergeben worden. Kritik daran, dass die Mission ausgeweitet wird, kann Helgurd Ali nicht nachvollziehen. So weist er zurück, dass deutsche Waffen über die Kurden in die falschen Hände geraten könnten. Zum Beispiel in die der PKK, jener türkisch-kurdischen Partei, die in Deutschland verboten ist. Der General betont, dass zwischen der Bundesregierung und der Regionalregierung von Irakisch-Kurdistan ein Vertrag geschlossen wurde. Der verpflichtet die Kurden dazu, dass die Waffen bei ihnen bleiben. Wie Munition seien sie deshalb in der Waffenkammer eingeschlossen, bis sie zum Einsatz ausgegeben würden, um Missbrauch vorzubeugen. General Helgurd Ali schließt aber nicht aus, dass Waffen gefallener Peschmerga in die Hände des Feindes geraten. Auch andere Vorbehalte will der General zerstreuen. Mit deutschen Waffen bekämpfen die Kurden einerseits sicherlich den IS heute. Andererseits aber könnten sie sie eines Tages in einem Unabhängigkeitskampf einsetzen. Dann, wenn sie sich vom Irak abspalten wollen. Und genau das, so unterstellen den Kurden auch deutsche Kritiker, das sei das eigentliche Ziel der irakischen Kurden. General Helgurd Ali verwirft das. Es gehe den Kurden um den Gesamtirak. Solange keine ausländischen Soldaten Krieg gegen den IS führen, bräuchten die irakischen Kurden Unterstützung, sagt General Helgurd Ali. Daher hofft er, dass bald mehr deutsche Hilfe nach Erbil kommt. Diese Hoffnung teilen die meisten Zivilisten, ganz normale Bewohner von Erbil. Im Basar von Erbil herrscht das übliche rege Treiben. Von der Panik, die hier im vergangenen Sommer herrschte, als die IS-Kämpfer auf die Stadt vorrückten, ist nichts mehr zu spüren. Aber die Menschen sagen ganz klar, dass die Kurden den Kampf gegen den IS verlieren, wenn sie keine Hilfe aus dem Ausland bekämen. Sie bräuchten mehr Ausbilder und schwerere Waffen, wie zum Beispiel Panzer und Milan-Raketen. Einhellig sagen das die Kurden in Erbil, aber auch Araber. Zum Beispiel ein Zigarettenverkäufer, der vor der Gewalt aus Bagdad nach irakisch-Kurdistan geflohen ist.
Wir sind froh über jeden ausländischen Soldaten, der in den Irak kommt, um uns vom Terrorismus zu befreien. Denn der IS ist nichts, was wir mit dem Islam gleichsetzen, mit Religionen überhaupt oder mit dem Irak oder mit sonst irgendwas. Und jeder, der hierher kommt, deutsche Soldaten, amerikanische, französische oder australische Soldaten, jeder, der hierher kommt, um uns von diesem Feind zu befreien, ist uns willkommen.
Wieder zurück auf den Übungsplatz der Peschmerga in der Nähe von Erbil. Die meisten G36-Gewehre sind von den kurdischen Kämpfern eingeschossen, jetzt trainieren sie. Fleißig, um künftig Fehler auszuschließen. Drei Zielscheiben, drei Schützen, drei Treffer. Und doch gingen zwei daneben.
Euer Zusammenfassung. Alle auf eine Scheibe. Ja.
Zwei der Schützen haben nicht ihre Scheiben getroffen, sondern die ihres Kameraden in der Mitte. Die Kurden müssen lernen, ihre jeweilige Zielscheibe zu treffen und nicht die ihres Nachbarn.
Ja, die haben sich verschossen. Das ist am Anfang einer Einweisung gut möglich.
Sagt der Leutnant, der Fallschirmjäger, die Peschmerga bei Erbil einweisen. Auch in den Gebrauch des Zielfernrohres, kurz ZF.
Da das Absehen des ZFs, des G36, relativ eingeschränkt ist und wenn der Schütze dann nicht vorzeitig sein Ziel richtig auffasst, identifiziert, kann das unter Umständen passieren.
Fast alle Peschmerga sind direkt von der Front in den dreiwöchigen Kurs gekommen. Sie haben bereits gegen IS-Terroristen gekämpft. Aber überwiegend mit der ortsüblichen Kalaschnikow. Und die hat normalerweise kein Zielfernrohr. Daher auch ist einer der Peschmerga, der die falsche Zielscheibe ins Visier genommen hat, zufrieden mit dem Kurs. Sagt kurz und knapp, der Unterricht ist sehr gut. Bisher setzt die Anti-IS-Allianz auf eine Kombination im Krieg gegen die Islamisten im Irak. Luftschläge, beispielsweise amerikanischer Kampfjets, und irakische, auch kurdische Verbände auf dem Boden. Dabei konnten die Kämpfer des IS mancherorts zurückgedrängt werden, während sie allerdings andernorts ihre Stellungen ausgebaut haben. Was Fragen aufwirft: Wird die Strategie, die Kombination aus ausländischen Luftschlägen und irakischen Bodeneinheiten am Ende reichen, um den IS niederzuringen? Oder müssen eines Tages vielleicht doch ausländische Soldaten in den Irak gesandt werden, um auch am Boden gegen den IS zu kämpfen? Noch sagen die meisten Politiker im In- und Ausland nein. Ihre Militärs halten sich mit Äußerungen zurück. So auch Oberst Karwan Baban, der Leiter des kurdischen Ausbildungszentrums bei Erbil.
Bis jetzt könnten wir Zivilleute verteidigen, hier in Kurdistan oder im Osten von Mosul. Aber ich weiß nicht, wie lange können wir weiter kämpfen. Weil bis jetzt, laut meiner Information, wir haben circa 1.000 Peschmerga getötet geworden.
Rund 1.000 gefallene Peschmerga. Das sind Verluste, die mutlos machen könnten. Ein Ansporn für die Peschmerga, die weiterhin in den Krieg gegen den IS ziehen, dürfte aber das Vertrauen sein, das ihnen die kurdische Bevölkerung entgegenbringt. Der Presseoffizier der deutschen Soldaten in Erbil, Major Habermann, hat das bereits gespürt.
Wenn ich sehe, mit welchem Engagement hier die kurdischen Kämpfer auftreten und mit welcher Aufmerksamkeit ihre Offiziere gemeinsam mit uns die Einweisung hier planen und koordinieren, dann merke ich, dass das den Kurden die Sache hier sehr, sehr ernst ist. Und sie wissen, dass sie hier ihre Heimat verteidigen, ihre Familien. Und mehr Motivation braucht wahrscheinlich kein Soldat.
Wie sagen wir Journalisten doch so gerne, wir bleiben dran bei der Entwicklung im Nordirak, von der uns soeben Björn Blaschke ein Bild gezeichnet hat, ebenso wie bei den anderen Brandherden dieser Welt. Im Hörsaal auf D-Radio Wissen, das ununterbrochen weitersendet, auch jetzt, wenn ich fertig bin. Tschüss, bis bald.
D-Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.